Ich möchte einerseits jetzt auf die Bewegung der Jesusmärsche. Tschüss. Auf die Bewegung der Jesusmärsche eingehen. Immerhin das, was wir sagen müssen, ist, dass in der charismatischen Bewegung immer wieder interessante neue Ideen und Gedanken aufkommen. So ist das auch bei dieser Sache mit den Jesusmärschen. Also, ich muss sagen, ich habe ja selbst auch schon an solchen Jesusmärschen teilgenommen. Ich hoffe, dass ihr jetzt nicht alle erschreckt seid oder so, aber also in der Zeit, als ich dann so als junger Christ mir dann solche Sachen angeschaut habe, ich gedacht, ja, könnte ja wahr sein, könnte ja was dran sein. Und da bin ich mitmarschiert durch Basel, als in Basel der erste Jesusmarsch durchgeführt worden ist. So mit einem Bollerwagen, mit einem Lautsprecher darauf und dann zwischendurch überall in den Befehlen, du Dämon der Korruption, fahre aus vor dem Rathaus und so etwas, nicht? Und dann Jesus, Märsche Jesus, wir marschieren für dich und all solche Geschichten, die da dabei gewesen waren. Und hinterher war allerdings etwas die frustrierende Erfahrung, dass keine Erweckung in Basel ausgebrochen war. Und die Politiker waren nachher noch genauso korrupt. Und obwohl wir da durchs Rotlichtviertel gezogen sind und den Geist der Prostitution ausgetrieben haben, waren hinterher noch genauso viele Prostituierte da. Und wir hatten im Nachhinein noch etwas engeren Kontakt zu ein paar Prostituierten. Das kam dadurch, weil meine Frau hatte ihnen Deutschunterricht gegeben, das waren ein paar Ausländerinnen. Und dann hatten wir über Jahre hinweg Kontakt mit ihnen, haben immer wieder gesprochen, auch über Glauben und so. Aber da hatten wir ein paar Insider-Informationen, wie es da nun über ihnen abläuft. Und auch da wurde uns von keiner Erweckung oder Bekehrung oder sowas erzählt. Das war also mehr so eine persönliche Erfahrung davon. Aber, das muss ich schon sagen, wie manche andere charismatische Veranstaltung, ist das schon ein Event, ist das schon ein Gefühl, ein High-Gefühl. Nicht? Wir ziehen durch die Stadt, wir sind jetzt nicht nur die kleine Gruppe und wir befehlen den Geistern und wir befehlen den Dämonen und wir kämpfen gegen den Satan und so etwas. Das ist ja erstmal eine tolle Sache. Nicht? Also zumindest für das Gefühl, für das Selbstbewusstsein des Christen ist das erstmal eine tolle Sache. Nur ist die Frage, ist das wirklich biblisch, so etwas zu tun oder nicht? Und hier, glaube ich, müssen wir mehrere Kritikpunkte üben. Also Jesusmärsche gibt es ja bis heute. In den letzten Jahren ist es sogar so, dass die immer mehr zu einer gesamtevangelikalen Veranstaltung werden. Also dass auch immer mehr traditionelle Freikirchen daran teilnehmen. Wobei auch der Charakter sich so ein bisschen verändert manchmal. Heute ist es manchmal eher so eine Demonstration für Jesus, könnte man sagen. Und das ist dann irgendwie was ganz anderes. Zu einer klassischen Jesusmarsch gehörte eigentlich die Grundgedanken der geistlichen Kriegsführung, was dahinter steht. Nämlich, dass es Dämonen und Geister und Engelfürsten gibt, die für bestimmte Regionen oder für bestimmte Bereiche des öffentlichen Lebens verantwortlich sind und dass die Christen, die dann aktiv werden, direkt gegen diese Dämonen und Geister kämpfen. Ich erinnere mich noch, das war, glaube ich, aber von den Schülern, die hier sind, haben das, glaube ich, keine miterlebt, aber das war vor ein paar Jahren, war Pro Christ, ich meine, war das in Bremen oder? Ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls sind dann einige unserer Schüler auch dort mit hingegangen. Erinnerst du dich daran? Du warst nicht dabei. Jedenfalls, es war im Ruhrgebiet. Ah, du weißt Bescheid. Jedenfalls war es so, wir wurden angefragt, Pro Christ ist ja auch unverdächtig erstmal, nicht? Da wurden wir angefragt, ob wir nicht ein paar Schüler dahin schicken. Und dann haben wir ein paar Schüler hingeschickt und scheinbar waren da vor Ort so ein paar sehr charismatische Gemeinden. Und dann wurden unsere Schüler gleich erstmal aufgefordert, geistliche Kampfführung zu machen. Also das heißt, so um den Versammlungsort herum zu marschieren und den Sieg Jesu auszurufen und die Dämonen zu bannen und so. Naja, unsere Schüler hatten dann nicht so ganz befreundlich mitgemacht, hatten dann hinterher gesagt, nein, also dafür sind sie nicht gekommen. Sie sind gekommen, um Leute zum Glauben zu führen, zu evangelisieren und Gespräche zu führen, nicht sowas. Also haben die Gemeinde das dann alleine weitergemacht letztendlich. Aber auf jeden Fall, man kommt da viel in Berührung heute davon, weil der Eindruck ist, wir müssen den Terrain geistlich vorbereiten. Und dann sind da häufig sehr martialische Ausdrücke auch dabei. Ich kann euch mal ein paar davon zitieren. Beter werden dann Teil von Gottes Gebetsarmee. Oder sie werden aufgefordert, ihren Platz bei den Streitkräften der himmlischen Invasion einzunehmen. Sie seien geistliche Sturmtruppen, die im Geist den Weg frei fegen. Wie bei Josua und anderen alttestamentlichen Generälen Gottes sie das gelernt hätten. Dann wird von Gottes offenbarer Strategie gesprochen, wie auch Jesus Kommandeur unserer Armee ist. Das sind alles Originalzitate jetzt, nicht? Gebet wird als Präzisionswaffe bezeichnet. Das Wort Gottes als Waffe und Hammer ist natürlich klar, in dem zugeschlagen wird, bis der Feind sich nicht mehr erholt und nicht mehr aufstehen kann. Dann werden Heilungsdienste als Gewehr und Handgranaten benannt. Der Kampf sei mit Militanz zu führen. Der Feind soll, Zitat, rücksichtslos geschlagen werden. Jesus honoriert die geistliche Kampfführung, Zitat, mit reichhaltiger Beute. Und so weiter. Hier merken wir, das sind eine ganze Menge sehr militaristischer, zum Teil sogar brutaler Aussagen. Und wir uns hier zu Recht die Frage stellen lassen müssen, wo bitte sehr finden wir denn nur ein ansatzweise ähnliches Vorgehen im Neuen Testament? Als erste Frage. Ja, wir finden an einigen wenigen Stellen, dass auch der Dienst für Jesus mit dem eines Soldaten verglichen wird. Das, was natürlich zitiert wird, ist aus dem Epheserbrief, die geistliche Waffenrüstung. Das stimmt durchaus, wobei wir auch bei der geistlichen Waffenrüstung achten müssen, dass das ja, dass die meisten dieser Waffen sind Verteidigungswaffen und keine Angriffswaffen. Also es geht nicht darum, dass wir gegen irgendwelche Dämonen kämpfen, sondern uns verteidigen gegen die Angriffe des Teufels, der uns wodurch? Durch Anfechtung. Deshalb steht ja im Vater unser auch, führe uns nicht in Versuchung, bewahre uns vor dem Bösen. Das ist hier gemeint, wir werden angegriffen als Christen und wir verteidigen uns, dass wir nicht da fallen. Der Auftrag hingegen, gegen den Teufel zu kämpfen, gegen Dämonen zu kämpfen, finden wir an keiner einzigen Stelle so im Neuen Testament. Auch finden wir das Vorgehen bei keinem einzigen der Jünger, der irgendwo hingekommen ist. Sehen wir an irgendeiner Stelle, dass Paulus an einen Ort gekommen ist, erstmal rummarschiert ist um die Stadt, die Dämonen gebannt hat und so. An keiner einzigen Stelle finden wir das. Wir finden wohl, meinetwegen am Ende des Markus, also Markus-Schluss, dass wir dann Macht über Dämonen und so weiter haben, das ja, aber das bezieht sich ja auf Dämonenaustreibung, wenn jemand bewusst okkult besessen ist. Das ist ja auch, was Jesus getan hat. Also es wird hier gesagt, so wie Jesus es getan hat, so auch wir. Und Jesus hat auch keinen Gebetsmarsch gemacht, Jesus hat auch nicht ganze Gegenden von Dämonen gereinigt, sondern einzelne Menschen, die zu ihm kamen und Hilfe suchten. Also müssen wir sagen, hier ist da etwas grundsätzlich anders. Darüber hinaus müssen wir sagen, im Neuen Testament wird eher gesagt, das Evangelium sei eine Botschaft des Friedens. Das Evangelium des Friedens, 2. Korinther 6, Vers 1 bis 10 oder Kapitel 11, Vers 16 und folgende, das ist viel eher das. Diese kriegerischen Ausdrücke sind eigentlich biblisch gesehen nicht so belegbar dafür. Ja, da gibt es dann Leute wie Wolfgang Magius, eben in Deutschland, der einer der Hauptvertreter dieser geistlichen Kampfführung ist, der schreibt dann zum Beispiel, die Botschaft des Neuen Testaments gipfelt darin, dass Jesus den Sieg über Satan errungen hat. Was sagen wir zu diesen Aussagen? Also ich würde sagen, hier findet eine ganz entscheidende Akzentverschiebung des Evangeliums statt. Denn das Evangelium ist letztendlich, Jesus hat die Sünde besiegt, Jesus hat uns einen Weg zu Gott geschaffen. Dass er nebenher natürlich den Teufel besiegt hat, steht außer Frage. Aber das hat keine Auswirkungen hier für die Erde. Das heißt, hier wird ein triumphales schon jetzt ausgesprochen, was eigentlich in der Bibel gilt für das noch nicht. Wie wir auch bei den Himmelreichgleichnissen ja sehen im Neuen Testament. Es fängt an, aber die Herrschaft Gottes in Fülle kommt erst, wenn Jesus auf der Erde herrscht und nicht jetzt. Und genau das wird an dieser Stelle versprochen. Es werden häufig dann die Erzählungen des Alten Testaments, insbesondere die Eroberung des verheißenen Landes durch Josua, werden dann verglichen mit der geistlichen Kampfführung. Wobei wir natürlich sagen müssen, hier wird vollkommen unzulässig allegorisiert. Das heißt, hier wird Bibelkritik betrieben. Denn die Eroberung Kanaans, also Israels, hat ja nichts zu tun mit geistlicher Kampfführung heute. Erstmal, wenn wir es wirklich wörtlich übernehmen würden, dann müssen wir sagen, also wir brauchen jetzt eine Armee und dann brauchen wir einen Auftrag Gottes und dann schlagen wir alle in Grund und Boden. Das wird dabei ja bewusst nicht getan, wäre auch wahrscheinlich wenig erfolgreich, denn die Leute kämen alle ins Gefängnis, hätten ja gar keine Chance, hier das Land zu erobern dabei, würden wahrscheinlich auch keine Mauern einstürzen, weil es ja keinen Auftrag Gottes dafür gibt, das zu tun, sondern hier wird das einfach allegorisiert, aber das ist dann letztendlich Bibelkritik. Denn die Berichte von der Eroberung Jerichos sind keine Anwendung für geistliche Kampfführung heute, sondern sie sind einfach das, was da steht, nämlich dass Gott damals auf übernatürliche Art und Weise gesegnet hat und damals wurden eben keine Dämonen bekämpft, sondern es wurden Menschen bekämpft, die in Sünde lebten und die von Gott gestraft worden sind. Das ist die Realität. Und allegorische Bibelauslegung führt eben häufig zu Verfälschung dabei. Zum Beispiel sind dann Aussagen wie hier, wieder von Wolfgang Magius. Wir setzen unsere Füße auf die Erde in einem Ort und beanspruchen dieses Territorium für das Reich Gottes. Wenn wir eine neue Arbeit unter dem bislang unerreichten Volk beginnen oder in ein Gebiet gehen, das für das Evangelium verschlossen war, oder als eine christliche Gruppe in einen Ort einziehen, an dem es keine Christen gibt, dann müsse man das tun. Zitat, noch weiter, wir kämpfen ähnlich wie das Volk Gottes Israels bei der Einnahme des gelobten Landes, wie beim Volk Israel des Landes Kanaan, das von Riesen besetzt war. So müssen wir dem Feind mit hinhaltenden, beraubenden Aktivitäten unser Erbe abgewinnen. Also hier wird auch direkt diese Verbindung gemacht. Hier ist wieder die Frage, ja, wo ist das denn so wie bei Kanaan? Haben die in Kanaan geistliche Kampfführung gemacht, Josua, oder nicht? Die müssen wir sagen, eindeutig nicht. Es ist gerade nicht so, wie es damals gewesen war. Aber das klingt eben gut, weil es im Neuen Testament halt sonst keine belegenden Stellen gibt, nimmt man diese aus dem Alten Testament, und das ist sicherlich falsch. Nächster Kritikpunkt, den wir sagen müssten, ist, hier gibt es ein falsches Verständnis von Vollmacht. Denn hier wird die Vollmacht, schreibt man gerne sich selbst zu, die in der Bibel eigentlich nur Jesus zukommt. Denn dass ich bestimme über die Dämonen, das klingt ganz beeindruckend. In der Bibel haben wir diesen Auftrag gar nicht in erster Linie. Jesus ist es, der vor Dämonen befreit. Wir können ihn bitten, dass er das tut. Aber Jesus ist der, der den Kampf mit dem Teufel aufnimmt. Wo in der Bibel steht, dass ich mit dem Teufel kämpfe? Ich bin ja gar nicht, habe gar nicht die Macht dazu. Hierhinter steckt eben dieser Triumphalismus, der häufig in der charismatischen Bewegung vorkommt, die Identifikation zwischen Jesus und mir. Ich bin Jesus. Das geht so weit, ich werde es gleich nochmal vorlesen, dass dann sogar in diesen Kreisen der Glaubensbewegung gesagt hat, ich bin Christus. Also jeder Christ kann sagen, ich bin Christus. Was natürlich biblisch gesehen höchst problematisch ist, aber genau das wird hier getan. Diese Identifikation der Vollmacht, die eigentlich von Jesus kommt, wird mir selbst zugesprochen. Ich trete auf. Das schmeichelt dem Christen, das erhebt ihn. Ich habe nicht mehr mit meinen kleinen Sünden zu kämpfen, was weiß ich, meine üble Nachrede oder so, sondern ich besiege gleich die Dämonen einer ganzen Stadt. Ich befreie gleich ein ganzes Territorium, ganz Lippe. Das ist doch viel eindrucksvoller, viel befriedigender für die christliche Seele, als das tägliche Kämpfen mit den kleinen Sünden dabei. Ich glaube, das ist das, was auch hier diese ganze Sache attraktiv macht, dessen, was man da erlebt. Nur die Enttäuschung kommt dann meistens auf den Fuß, wenn man ehrlich ist, so wie es mir ging, eben die Enttäuschung nach ein paar Monaten zu sehen, ja, jetzt haben wir da alle Dämonen vertrieben und tut sich trotzdem nichts. Ja, wenn man ehrlich ist, wird man genau zu diesem Ergebnis kommen. Bitte? Ich merke schon, ihr habt gelernt vom letzten Mal, nicht? Richtig, weil die Wahrheit muss ja stimmen und wenn dann noch die Leute immer noch sich noch nicht bekehren, dann sind das nur die Symptome. Gute Interpretation, ja. Also ich glaube, wir können das noch erweitern, so, nicht? Ja. Darüber hinaus ist es so, dass eben gerade diese Idee des Vollmachtbegriffes die Veränderung durch das Evangelium verdrängt. Denn wenn ich jetzt sage, da ist der vollmächtige Redner, da ist die vollmächtige Befehl, im Geist befehle ich den Dämon auszufahren, dann wird eigentlich das verdrängt, was nämlich die primäre Aufgabe ist, in einer Stadt das Evangelium zu verkündigen. Und übrigens, das ist das Positive, was ja Paulus immer getan hat, wo er hingekommen ist, und Petrus auch. Und das tritt dann automatisch dabei zurück. Auch das ist, glaube ich, ein Problem. Und manchmal ist dann in diesem Zusammenhang auch, werden dann so Vergebungsmärsche durchgeführt, das ist eine Abwandlung von den Jesusmärschen. Zum Beispiel gab es dann einen von Russland durch die Ukraine bis nach Deutschland, um eben die Sünden zu sühnen, die die deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg gegenüber den Ukrainern und Polen und so weiter auf sich genommen haben. Das wird dann häufig damit verbunden, wo man wieder sagen muss, hier maßen sich Menschen Autorität an, die eigentlich nur Gott gebührt. Denn wenn man vergeben kann, kann nur Gott vergeben. Wir können weder den Soldaten vergeben, die schon lange verstorben sind, das ist sowieso zu spät für die, und wir können auch nicht den Menschen in Polen vergeben. Und faktisch ist es ja auch so, dass das nur in den Köpfen der Menschen die Reaktion hat. Die Reaktion in der Bevölkerung ist ja nicht da. Weder kommt durch diesen Vergebungsmarsch irgendein Pole zum Glauben, noch irgendein Deutscher, es sei denn, man spricht mit ihm. Allein, dass wir durchziehen und sagen, wir vergeben ihn, passiert so etwas eben nicht. Solche Sachen kommen unter anderem dann auch von dem C.P. Wagner. Der sagt unter anderem, ich zitiere mal hier, er sagt, es gebe eine stellvertretende Buße für die Sünden der USA gegenüber Japan. Zitat, bis heute kann ich es noch nicht fassen, dass Gott mich als Instrument erwählt hat, um die Sünde einer Nation zu tilgen. Ja, das ist ein riesiger Anspruch, nicht? Und jetzt wieder die Frage, ich kann es auch nicht fassen, nicht? Dass das so laufen soll. Einfach, weil wo ist der biblische Auftrag? Maß sich hier nicht einer etwas an, was höchstens Gott geben kann? Und wann vergibt Gott? Wenn Buße getan wird. Wenn keine Buße da ist, dann können wir gar nicht Vergebung zusprechen. Zumal denen, die wir vergeben müssten, wie ich ja schon gesagt habe, die schon lange tot sind. Und im Jenseits das sowieso keine Auswirkung mehr hat. Hier wird sich insbesondere auf Matthäus 18,18 berufen, wo gesagt wird, denen, die ihr die Sünde vergebt, denen sind sie vergeben und so weiter. Wobei hier natürlich deutlich ist, das gilt ja nur dafür, wenn dieser Mensch um Sündenvergebung bittet. So ähnlich wie der katholische Priester dann am Ende sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Das heißt ja nicht, dass ich meine, sonst brauchen wir gar keine Evangelisation mehr zu machen. Könnte ich sagen, können wir alles einstellen. Ich laufe morgen durch Lemgo, ich sage, euch sind alle die Sünden vergeben. Wird das irgendwo im Neuen Testament getan? Tut Jesus das irgendwo, irgendeiner? Nein, das haben wir nicht gemeint. Hier ist gemeint, ihr könnt genau das zusprechen, was Jesus zugesprochen hat. Und wem hat er Sündenvergebung gegeben? Dem, der Buße getan hat. Nicht jedem. Hat er irgendwann den Pharisäern gesagt, auch ihr seid ja so böse, ihr wollt mich umbringen, euch sind die Sünden vergeben. Nee, so nicht. Sondern da, wo Bereitschaft zur Buße gewesen ist, da auch Sündenvergebung. Aber sonst nicht. Das wird also nicht in der Bibel davon losgelöst. Und das wäre hier, glaube ich, auch genau an der falschen Stelle. Darüber hinaus führt dieser Jesusmarsch auch dazu, dass Pragmatik und Erfahrung an die Stellung von Lehre und Verkündigung des Evangeliums tritt. Und dann ist auch noch ein weiteres Problem, ist die Ritualisierung des Evangeliums. Das heißt, es werden bestimmte äußere Formen eingeübt, letztendlich eine Art Liturgie, die man sonst von der Kirche ja eher abgelehnt hat, wird eingeübt und die wird mit einem geistlichen Automatismus verbunden. Also sagen wir, machen das jetzt so und das wirkt in jedem Fall an jedem Ort. Das heißt, dieses Situationsbezogene, wo Gott wirkt oder eben nicht wirkt, wird hier vollkommen vernachlässigt. Häufig, weil man ja merkt, dass man das aus eigener Kraft nicht tun kann, dann sind Leute wie beispielsweise Berthold Becker, der sagt, dass nämlich für die geistliche Kampfführung insbesondere Sprachenreden wichtig ist, weil man hier dann merkt, dass man nur noch im geistigen Heiligen Geist handelt. Dass es natürlich Sprachenreden im Neuen Testament als geistliche Kampfführung gar nicht gibt, spielt hier dann keine Rolle. Er geht sogar so weit und er sagt, dass bei der geistlichen Kampfführung eine absolute Loslösung vom Ich erforderlich sei. Und das hört sich eher nach buddhistischer Meditation an, als eben nach christlicher Verkündigung des Evangeliums. Denn dass wir unser Ich zurückstellen müssen gegenüber Gott, das ist zweifellos richtig. Aber nicht im Kampf für die Dämonen, sondern in Form von Eigensucht im Alltag. Und die ist häufig viel schwerer zu bekämpfen, als eben diese triumphalen Aufbrüche dabei. Hier ist, ich habe ja auch von der Kerstin Haag gerade ein Beispiel vorgelesen, das gehört ja auch mit geistlicher Kampfführung zusammen, dass man eben sagt, ganz Berlin sei, da würden die Leute nicht zum Glauben kommen, weil in dem Pergamon-Museum steht der Pergamon-Altar. Nicht? Deshalb, das ist ja dieser Altar des Satans und deshalb kann ganz Berlin nicht zum Glauben kommen. Das ist ja genau dieselbe Vorstellung. Eigentlich eine magische, okkulte Vorstellung, müssen wir sagen. Denn wo können wir in der Bibel sagen, dass einfach ein Gegenstand, irgendein Altar Macht hätte, über das Herz der Menschen und über das Wirken Gottes. Ja, müssten wir nicht sagen, welche schlimme Sünde begeht dann Paulus, als er auf dem Areopag predigt? Denn er predigt zwischen lauter Götzenaltären und sagt sogar noch über einen Götzenaltar, diesen unbekannten Gott, den ihr verehrt, den verkündige ich euch. Das ist doch was ganz anderes. Der hätte doch hingehen müssen, erstmal die Altare entweihen und da die Dämonen austreiben, die dort sind. Das wäre genau parallel diese Vorgehensweise. Dass es Dämonen gibt, steht außer Zweifel für uns als Christen. Das ist klar. Nur, dass man so mit Jesusmärschen bzw. geistlicher Kampfführung gegen Dämonen vorgehen soll, das ist biblisch gesehen nicht gefordert, nicht geboten. Nun, ein anderes Beispiel wollte ich euch auch noch bringen, und zwar, das wäre jetzt bei Jesusmärsche, das wäre die Frage mit dem Jesus, also musste er nochmal sterben. Und auch ein paar Zitate, also die ich euch gerade mal vorlesen will, von und zwar von Kenneth Hagin und von Kenyon. Die habe ich euch das letzte Mal schon vorgestellt. Hier habe ich noch ein paar interessante Zitate in der Zwischenzeit gefunden. Zum Beispiel sagt er, der Gläubige ist genauso eine Inkarnation wie Jesus Christus. Sagt Kenneth Hagin als Gründer dieser Glaubensbewegung. Oder, das ist es, was wir sind. Wir sind Christus. Anderes Zitat, nicht? Also hier ist, man nennt man die Lehre der Identifikation. Du musst dich mit Jesus identifizieren, denn dann hast du genau dieselbe Macht wie Jesus. Es wird dann auch noch gelehrt, der Mensch sei ursprünglich Geist und nicht Leib. Das kommt eigentlich aus der Gnosis, dieser Gedanke, dass nämlich das einzige Wesen des Menschen Geist ist und der Körper nur so ein Anhängsel, so eine Wohnung des Geistes ist. Und deshalb müsste der Christ sich jetzt bewusst werden, indem er sich mit Jesus identifiziert, dass er auch so göttlicher Geist wird wie Jesus. Es wird dann auch gesagt, dass Gott und der Christ seien eigentlich dieselbe Form von Geist, nur auf verschiedener Ebene. Das heißt, eben so wie dann hier steht, ich bin Christus, ich kann letztendlich auch das, was Christus kann, ich kann mich dem vollkommen, mir vollkommen das aneignen. Das ist eine Lehre der Identifikation, so nennt man das in der Glaubensbewegung. Das vertreten nicht alle Charismatiker, sage ich hier deutlich, ein Teil der Charismatiker vertreten das. Aber eben einer, der durchaus stark für sich wirbt. Das ist in Deutschland zum Beispiel diese Wort- und Geistbewegung oder das ist eben auch die Rema-Bewegung, die so etwas mit vertreten. Denn die bauen sich sehr stark auf diese Lehren auf. Also, dass das problematisch ist, biblisch gesehen, muss ich, glaube ich, nicht sagen. dass da steht, wir sollen Christus anziehen und so weiter, das stimmt ja alles, aber dass es einen deutlichen Unterschied zwischen Gott und Mensch gibt, das ist hoffentlich ganz klar. Es wird dann darauf bezogen, ja, dass ja der Mensch zum Ebenbild Gottes geschaffen worden ist nach 1. Mose, was hier allerdings nur bedeutet, dass er in bestimmter Hinsicht Gott ähnlich und gleich geschaffen worden ist, dass er vollkommen gottgleich war, das ist ja selbst bei Adam nicht der Fall. Denn wir lesen ja deutlich, dass er in einem menschlichen Körper war, wohin Gott ja tatsächlich als Geist bezeichnet wird. Darüber hinaus wird gesagt, der Mensch wurde eine lebendige Seele, nachdem Materie und der Odem Gottes zusammenkommen. Darüber hinaus war der Mensch nicht allwissend, dann hat er wissen müssen, dass der König, dass der Teufel ihn belügt dabei. Er war auch nicht allgegenwärtig, denn er musste warten, bis Gott vorbeikommt und war nicht dabei, auch schon vorher. Er war auch nicht ewig, denn es gab ja einen bestimmten Punkt, wo er geschaffen worden war und dann hinterher auch dann, wenn selbst wenn er jetzt ewig gelebt hätte, wäre in der Zukunft vielleicht ewig, aber in der Vergangenheit nicht. Also das heißt, hier sind deutliche Kennzeichen, die ihn sehr von Gott unterscheiden. Auch konnte Adam nicht einfach durch sein Wort Neues schaffen, sondern er musste eben in dem Garten herumgehen, er benannte dann die Tiere, er handelte so menschlich, wie wir das auch tun. Das heißt, in bestimmter Hinsicht ist der Mensch Gott gleich gewesen, aber nicht ganz gleich wie er. Hier stand hinterher auch noch die Lehre der Glaubensbewegung, die sagt, dass der Mensch nach dem Sündenfall jetzt dämonisch gewesen sei und deshalb im Besitz des Teufels sei. Ja, das ist die Lehre, die dahinter steht. Auch diese Lehre halte ich für grundsätzlich falsch, denn der Teufel hat zwar ein Anrecht der Herrschaft hier, aber die er von Gott geraubt hat, sozusagen, aber das gehört ihm nur vorläufig und der einzelne Mensch ist nach wie vor im Besitz Gottes, der von ihm Rechenschaft fordert. Und der Mensch hat auch nach seinem Sündenfall immer noch die Ähnlichkeit mit Gott. Das wird uns zum Beispiel ja in dem Psalm gesagt. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott und so weiter. Und auch da wird gesagt, die Gottesebenbildlichkeit wird immer wieder betont. Nur ist die nicht mehr ganz so ausgedehnt wie bei uns. Aber was haben wir heute noch, was Gottes ähnlich ist? Zum Beispiel die Möglichkeit, mit Gott Kontakt aufzunehmen. Dieses Geistliche in unserem Leben wäre ein Aspekt. Das Empfinden von Sünde, das, was wir als Gewissen nennen. Ein Tier hat kein Gewissen in dem Sinne. Ein Tier kann aus Erfahrung lernen dabei. Der Mensch hat Kreativität, eine Eigenschaft Gottes, die ein Tier so in dieser Form nicht hat. Wir können jetzt noch einige andere Dinge aufzählen. Das sind so Reste dieser Göttlichkeit, dieser Gottesähnlichkeit, die wir in unserem Leben haben. Aber wir sind nicht total gottgleich und so ist auch der Irrtum, wenn wir Christen werden, wird behauptet, dann hätten wir wieder diesen ursprünglichen Status der Gottgleichheit, eben dass ich sagen kann, ich bin Christus oder wir sind Christus. Und das ist natürlich biblisch ebenfalls vollkommen überzogen. Das ist ja nicht Realität. Und dann kommen wir wieder dahin, ja die Symptome, die halten uns noch davon ab. Nicht? Also das ist, eigentlich ist es so, aber eben noch bin ich in dem Körper gefangen. Und das ist natürlich biblisch falsch. Ich erzähle das hier, weil eben abgeleitet von dieser Lehre wird dann behauptet, Jesus hätte zweimal sterben müssen, nämlich einmal körperlich und einmal geistlich. Und dann sagt Kenyon und auch andere, sagen, dass eben das, der Tod Jesu am Kreuz sei eigentlich gar nicht wichtig gewesen. Und zwar, Zitat, wenn sein leiblicher Tod es bezahlt hätte, also die Sünde, dann könnte jeder Mensch ja auch für sich selbst sterben. Sünde gehört aber zum geistlichen Bereich. Sein leiblicher Tod war nur Mittel zum Zweck. Oder weiter Zitat, Jesus stieg in die Hölle hinab, um die Menschheit von der Strafe Adams und Hochverrat zu befreien. Als sein Blut floss, da hat es uns nicht versöhnt. Jesus verbrachte aber 3 furchtbare Tage und Nächte im Schoß der Erde, um dadurch für sie und für mich die Rechte Gottes wieder zu erlangen. Also hier ganz deutlich gesagt, das Blut Jesu reinigt uns nicht von Sünde. Der Tod Jesu am Kreuz ist nicht das, was uns Sündenvergebung, Gemeinschaft mit Gott bringt. Woher weiß er das? Das hat Kenneth Hagin durch eine Offenbarung Gottes erfahren. Und er sagt natürlich, dass das eigentlich auch schon die Lehre des Paulus war, nur dass die Theologen es über Jahrtausende nicht erkannt haben. Und jetzt ist der eigentliche Tod Jesu, der ist eben in der Hölle. Jesus war 3 Tage in der Hölle und da wurde er zu einem dämonischen Wesen, wird dann auch gesagt, weil er ja seine Gottheit ganz los war, deshalb ist er so wie dämonisch im Besitz des Teufels hineingekommen und dann wurde er von Gott nach 3 Tagen wieder auferweckt. Das ist die Lehre, die dahinter steht. Und das ist nötig, weil eben erst der geistliche Tod in der Hölle kann unsere geistliche Wiederauferstehung bewirken. Weil das normale körperliche Tod, der normale körperliche Tod sei ja unwichtig, der würde ja nichts bringen. So ist die Argumentation dahinter. Und dahinter steht eben die Lehre der Identifikation. Also ich identifiziere mich mit Jesus und weil ich ja geistlich tot war, muss Jesus auch geistlich tot sein. Weil ich geistlich lebendig gemacht werde, muss er auch geistlich lebendig gemacht worden sein. Wie stehen wir da als Christen zu? Also ich meine jetzt als nicht, ich meine, vielleicht könnt ihr ja sagen, ich vertrete das auch, aber jetzt, wenn wir das nicht vertreten, was sollten wir denn dazu sagen? Stimmt das oder stimmt das nicht?
Eindeutig, ihr seid nicht mit Silber und Gold erkauft worden, sondern mit
Ganz genau. Ganz genau. Hier würde ich sagen, die Sachen sind ziemlich eindeutig. Da haben wir Aussagen wie, er hat unsere Sünde mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getragen. Also unsere Sünde am Holz des Kreuzes und dafür gelitten. 1. Petrus 2, Vers 24. Oder da nun die Kinder Menschen von Fleisch und Blut sind, hat auch er in gleicher Weise Fleisch und Blut angenommen, um durch seinen Tod den zu entmachten, der die Gewalt über Tod hat, nämlich den Teufel. Hebräer 2, Vers 14 und 15. Ganz eindeutige Sachen eigentlich dabei, ganz eindeutige Aussagen, die uns darauf hindeuten. Oder fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne dass Blut vergossen wird, gibt es keine Vergebung. Hebräer 9, Vers 22 und 23. Oder Petrus sagt dann, wir sind erlöst, Zitat, mit dem kostbaren Blut des Lammes, ohne Fehl und Makel. Oder Epheser 1, Vers 7, durch sein Blut haben wir Erlösung, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Ziemlich deutliche Aussagen. Also hier, wo das Materielle betont wird, Jesus hat Fleisch angenommen, das Blut vergossen, am Kreuz, wo wir deutlich sagen müssen, biblische Lehre ist, Versöhnung gab es durch den Kreuzestod Jesu und nicht durch einen ominösen zweiten Tod im Jenseits, in der Unterwelt, für den es keinen direkten Hinweis gibt, dass Jesus in der Unterwelt war. Das lesen wir da. Was hat er da getan? Er hat den Geistern der Verstorbenen gepredigt, steht da. Wofür das gut war, das wissen wir nicht genau. Aber dass das ein Teil der Erlösung wäre, dass er dort gequält worden wäre, dass er geistlich tot war im Jenseits und dann wieder zum Leben erweckt worden wäre, dass er da nicht Gott, sondern dämonisch gewesen sei, das ist alle reine Spekulation. Aber das ist eine Grundlage dieser Identifikationslehre, die dann sagt, ich bin Christus. Weil es eben dadurch geht, Christus ist geworden wie ein Mensch. Es wird gesagt, der Mensch sei ja nicht mehr Geist, sondern sei dämonisch gewesen durch den Sündenfall, also müsse Jesus das auch geworden sein. Und hier müssen wir sagen, eindeutige biblische Aussagen sagen etwas anderes. Aber wir merken hier wieder einmal, es gibt häufig in charismatischer Bewegung sehr eigenwillige Interpretationen, die dann auf eine direkte Eingebung Gottes zurückgeführt werden. Ich wiederhole noch einmal, diese Lehre der Identifikation und des zweiten geistlichen Todes Jesu wird nicht von allen Charismatikern vertreten. Aber ich habe ja schon von Anfang an gesagt, schon meiner ersten Stunde, die Charismatik ist eine sehr vielfältige, es gibt sehr unterschiedliche Ideen und Vorstellungen dabei und das hier ist jetzt eine, aber auch eine, die nicht irgendwo am Rand steht, sondern bei Kenneth Hagin, ich habe heute noch auf seiner Internetseite gelesen, da nimmt er für sich in Anspruch, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, er hätte in seiner Schulung, allein seine Schulung, wo er seine Gedanken weitergibt, hätte er, ich weiß nicht, ich hatte geschrieben, 16.000 Menschen oder so geprägt, also Führer. Und er hat ja auch Zweigniederlassungen, eben in Deutschland. Es gibt ja in Bonn so eine Rema-Bibelschule, die ja seine Lehren dann vertritt. Und auch in Österreich. Also es gibt da ja durchaus Leute, die diese Ideen weiter tragen. Gut, dann lassen wir das vielleicht einfach mal dabei und machen jetzt Schluss. Ich bete noch zum Abschluss. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du uns den Heiligen Geist geschickt hast und dass wir immer wieder in unserem Alltag merken können, dass er uns führt und leitet, um dein Wort zu verstehen, aber auch, dass er uns warnt in schwierigen Situationen oder dass er uns die richtigen Worte eingibt, auszusprechen, da wo wir mit Menschen zu tun haben und du den Menschen das gesagt haben willst. Ich möchte dich bitten, dass du uns die Weisheit gibst, mit dem, was der Heilige Geist uns mitteilt, richtig umzugehen, aber auch genauso zu sehen, wo sind Grenzen, was müssen wir deutlich ablehnen, wo ist Missbrauch von dem, was du in der Bibel verheißen hast und hilft uns, das zu erkennen und dann auch deutlich Stellung zu beziehen. Bewahre uns davor, verführt zu werden durch falsche Prophetie oder falsche geistliche Eingebungen. Führe uns jetzt auch im Alltag, in den nächsten Tagen, gib uns Kraft und Ruhe in der Nacht, dass wir vorbereitet sind für alle Herausforderungen der kommenden Tage. Amen. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Und wie gesagt, in 2 Wochen, sofern ihr das wollt, wieder hier.